HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wenn einer die Welt durch die rosarote Brille sieht, dann bin ich meist gleich skeptisch gestimmt. Es ist ja schon sprichwörtlich, dass wir uns die Welt nicht schöner reden können, als sie ist. Aber gerade in diesen Wochen leuchten uns ja aus so manchen Gärten kräftige rosa Farbtupfer entgegen. Zierkirschen oder Magnolien stehen in voller Blüte. Und sage keiner, dass es uns da nicht gleich besser geht, wenn wir diese Frühlingsboten entdecken. Die Farbe rosa und warum sie so einen Effekt auf unsere Stimmung hat, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Damit beschäftigen wir uns dann im zweiten Teil der Sendung. Zunächst Aktuelles aus der Welt von Religion und Kirche. Und da gab es in dieser Woche für manche überraschende Nachrichten von der Staatsanwaltschaft in München. Die hatte nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchgutachtens vor gut einem Jahr Ermittlungen aufgenommen gegen das Bistum und gegen zwei der früheren Münchner Erzbischöfe, nämlich die Kardinale Wetter und Ratzinger. Der mögliche Tatverdacht lautete Beihilfe zum Missbrauch.
Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I ging es um die Fragen, wie viel haben die Vorgesetzten der Priester von der Missbrauchsvergangenheit beziehungsweise den Vorwürfen dazu gewusst. Haben sie Priester trotz Hinweisen erneut in der Seelsorge eingesetzt und sind infolge dieser Entscheidungen erneut Straftaten begangen worden? Mehr als 40 Fälle, die sich in den Jahren von 1945 bis 2019 ereignet haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft geprüft. Geblieben sind laut dem leitenden Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst am Ende 6 Fälle, die eventuell strafrechtlich relevant und noch nicht verjährt waren.
Andererseits können wir sicher, ganz sicher davon ausgehen, dass es ein Dunkelfeld gibt, das keinen Niederschlag in irgendwelchen Akten gefunden hat und das sich deshalb mit einer Auswertung von Akten auch nicht aufhellen lässt.
Vor allem der in den Akten als Fall 26 ausgeführte Bericht weckte das Interesse der Staatsanwaltschaft. Der Priester Rudolf G. wurde 1962 wegen Missbrauchs mehrerer Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren zu 5 Jahren Haft verurteilt. Nach der Haft wurde Rudolf G. wieder als Seelsorger eingesetzt, in einem Krankenhaus in Rosenheim. Dort soll er Anfang der 2000er Jahre eine zu intensive Nähebeziehung zu Ministranten gepflegt haben. In diesem Zusammenhang wurden der frühere Münchner Erzbischof Kardinal Friedrich Wetter sowie der ehemalige Generalvikar Gruber als Beschuldigte vernommen. Die ermittelnde Staatsanwältin Angela Michelsen:
Kardinal Wetter konnte nicht nachgewiesen werden, dass er bereits vorher von Missbrauchsvorwürfen Kenntnis hatte und den Priester gleichwohl im Dienst beließ. Er selbst sagte, er habe keine Erinnerung.
Am Ende wurden alle Ermittlungen eingestellt. Auch die, die den ehemaligen Erzbischof Josef Ratzinger und späteren Papst Benedikt als Beschuldigten führten. Mit mehr als 50 Jahren sind die meisten der untersuchten Fälle für die Staatsanwaltschaft längst verjährt. Für die Opfer selbst sieht die Situation allerdings anders aus. Richard Kick, selbst Missbrauchsopfer und Sprecher des Betroffenenbeirats der Erzdiözese München und Freising, hätte sich dagegen von der Staatsanwaltschaft schon frühere Ermittlungen erhofft. Dennoch sagt er:
Ich sehe jetzt schon ein Stück weit darin eine Klarheit, die wir dadurch erlangen, dass es lange noch nicht zu Ende ist für Betroffene, lange nicht zu Ende heißt, dass es trotz einer vielleicht nicht mehr strafrechtlichen Verfolgung von Kirchenoberen darum geht, Schadenersatz zu bekommen.
Die Münchner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen das Bistum und gegen die früheren Erzbischöfe Wetter und Ratzinger eingestellt. Der Vorwurf der Beihilfe zum Missbrauch konnte nicht nachgewiesen werden, Nadja Stempel berichtete. In dieser Woche hat für die Muslime der Fastenmonat Ramadan begonnen. 4 Wochen lang bedeutet das für die Gläubigen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang keine Nahrung zu sich zu nehmen. Und darüber hinaus sich besonders um ein spirituelles Leben zu bemühen.
Sami Yildiz steht vor der großen Pinnwand in seinem Büro und schaut auf den Ramadan-Kalender. Auf dem stehen jeweils der Beginn und das Ende der Fastenzeit geschrieben. Aber auch die Gebetszeiten sind hier nachzulesen. Für ihn sind die kommenden Tage eine Zeit der inneren Einkehr.
Man passt eigentlich viel besser auf, wie man mit Menschen umgeht und versucht immer, diesen Menschen höflich zu behandeln, weil das auch Sinn und Zweck des Ramazans ist. Man muss ja jeden Menschen respektieren und in der Fastenzeit musst du enorm gut Acht geben, dass du keinem Menschen irgendwie zu nahe kommst und ihn so ein bisschen verletzt.
Den Körper vor schlechten Gewohnheiten schützen, also zum Beispiel nach Sonnenuntergang auf eine bewusste und gesunde Ernährung achten, das hat sich auch Fatma Doğan vorgenommen.
Nach diesem einen Monat, also ich fühle mich sehr rein und auch viel gesünder, weil im Laufe des Tages esse ich immer auch unnötige Sachen, obwohl ich keinen Hunger habe und das hat man halt während Ramadan nicht. Man isst nur das, was man wirklich braucht, was auch wirklich sein sollte für den Körper und danach fühle ich mich immer sehr gut.
Traditionell trinken die Muslime zum Iftar, also zum Fastenbrechen, zuallererst ein Glas Wasser und essen dazu eine Dattel, um den Magen zu öffnen. Das Iftar-Essen zelebrieren die Muslime meistens mit der Familie oder mit Freunden. Der Ramadan soll Frieden und Harmonie bringen. Streitigkeiten sollen begraben werden, sagt Fatma Doğan.
Also in diesem Monat hat man ja die Möglichkeit, sich auch der Religion wieder näher zu rücken, weil das macht man meistens nicht, leider, weil man halt mit dem Alltagsstress und mit anderen Problemen immer so beschäftigt ist. Und da hat man in dem Monat halt diese 30 Tage die Möglichkeit, sich wieder mit der Religion zusammenzufinden und die Sachen zu machen, die man halt nicht macht, wie beten oder halt das Fasten an sich selber. Was gut ist halt für die Seele zu tun, die Seele zu reinigen und dass man auch mit den Freunden das zusammen macht, also dass man all zusammen etwas Gutes tut.
Man soll anderen Menschen, egal ob Muslim oder nicht, helfen, wie beispielsweise einen Armen speisen. Zudem muss jeder Gläubige in dieser Zeit eine sogenannte Fitre spenden. Ein kleiner symbolischer Betrag, meistens 10 Euro, der zum Ausgleich möglicher Verfehlungen während des Ramadans dienen soll. Auch Mahmoud Hussein möchte sich im Ramadan für andere Menschen einsetzen. Gemeinsam mit seiner Gemeinde möchte er Bedürftige zum Iftar-Essen in die Moschee einladen und sie für einen Moment ihre Sorgen vergessen lassen.
Der Monat an sich ist ja der gesegnetste Monat. Das Gemeinschaftsgefühl ist stärker. Generell weiß man das Leben mehr zu schätzen. Man schätzt die kleineren Dinge und das macht mich im Schnitt persönlich glücklicher. Also mehr Glückseligkeit habe ich davon.
Auch Yunus Chamnojad freut sich auf die vielen Begegnungen und Gespräche. Er sagt über sich, dass er vom Glauben her liberal ist. Der Ramadan sei zwar auch für ihn eine spirituelle Zeit, das Fasten stehe aber nicht an vorderster Stelle, so der 56-Jährige.
Es ist ein besinnlicher Monat. Alle meine türkischen Kollegen, Verwandten, Freunde, einige fasten, einige weniger, aber man besinnt sich einfach auch auf seinen Glauben beziehungsweise auch auf eine gemeinsame Zeit, wo man Fastenbrechen macht, wo man sich trifft, wo man auch mal drüber spricht oder auch fragt, wie es dem anderen geht mit dem Fasten oder auch dem Nicht-Fasten. Jeder, wie er es will oder wie er es tut.
Er persönlich werde aus beruflichen Gründen nicht fasten. Für ihn als Anlagenmechaniker wäre ein Arbeitstag ohne Nahrung nicht machbar.
Es ist auch manchmal schwierig, weil das Leben, auch der Alltag, so schnell geworden ist. Die Anforderungen, die Erwartungen beruflich, es ist auch alles viel schneller. Also es kostet ja auch wahnsinnig Kraft, diesen Erwartungen gerecht zu werden, also auch rein körperlich.
Das Fasten allein sollte seiner Meinung nach grundsätzlich nicht im Vordergrund stehen. Ähnlich wie bei den Christen, die vor Ostern mittlerweile anders fasten und beispielsweise auf Social Media oder Konsum verzichten, sollten auch die Muslime offen für alternatives Fasten sein.
Das kann ja dann auch jeder für sich so handhaben, wie er will. Vielleicht auch eine neue Form dafür zu finden. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Glauben so lebt, wie es einem es zulässt, wie es einem auch die persönliche Leben, Alltag zulässt.
Was Muslime sich vom Fastenmonat Ramadan versprechen und wie sie die 4 Wochen gestalten, das beschrieb uns Reporter Murat Koyuncu. Im Rheingau sind kürzlich 10 Hospizhelferinnen neu in ihre Aufgabe eingeführt worden. Das sind Menschen, die die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben nicht aus ihrem Leben verbannen. Sie begleiten und betreuen schwerkranke Menschen. Sie hören hin, fühlen mit, sie sind einfach da, wo sie gebraucht werden.
Es ist sehr kalt an diesem Märzabend ohne Heizung in der Rüdesheimer Kirche. Umso wärmer und herzlicher ist aber die Atmosphäre. Pfarrerin Renata Kivor-Ruppenthal entsendet 10 neue Hospizhelferinnen im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes mit Urkunde und Segen in den Dienst. In einem Kurs haben sie sich monatelang vorbereitet, nicht nur medizinische Fakten gelernt.
Man lernt kommunizieren, auch auf andere Weise, auch nonverbal. Man lernt seine eigene Spiritualität, seine eigenen biografischen Wurzeln anders kennen, als man das sonst tut. Und es geht natürlich darum, auch die eigene Hilflosigkeit, die man oft im Umgang mit Sterbenden fühlt, zu überwinden und zu schauen, dass oft weniger mehr ist und dass das manchmal sehr viel bringt, einfach da zu sein und Halt zu geben.
Die neuen Hospizhelferinnen wollen sich dafür künftig etwa 2 bis 4 Stunden pro Woche Zeit nehmen, manche neben dem Beruf, wie die 48-jährige Mediengestalterin Stefanie Heckler. Tod und Sterben haben für sie dank des Kurses und Praktika auf der Palliativstation ihren Schrecken verloren.
Das Thema ist ja eigentlich mit Tabus behaftet. Das ist es jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt in vielen Bereichen weniger Bedenken, bin in vielen Bereichen angstfrei geworden. Ich habe mich auch ganz anders erleben dürfen.
Und dennoch, so ein Dienst geht unter die Haut. Beim ökumenischen Hospizdienst Rheingau arbeiten die mittlerweile gut 30 Ehrenamtlichen deshalb eng mit 5 hauptamtlichen Hospizschwestern zusammen. Die kennen ihre Patienten gut, überlegen sich, wer passen könnte und führen die jeweilige Hospizhelferin in die Familie ein. Hospizschwester Sonja Köhnen.
Die Ehrenamtlichen sind eine wunderbare Brücke zwischen unserer Professionalität als Hospizschwestern und dem Leben, aus dem die kranken Menschen ja oft herausgerissen werden.
Andern beistehen, wenn das Leben schwer wird. Erika Ehlich macht das ehrenamtlich seit 14 Jahren. Und obwohl sie die Hospizhelferin mit der längsten Erfahrung hier im Team ist, so ist doch jede Begleitung wieder neu und anders.
Wir lernen in der Ausbildung, dass wir eine Distanz wahren müssen und trotzdem lässt sich nicht vermeiden, dass es ein menschliches Miteinander wird, dass die Menschen einem geradezu ans Herz wachsen und die geben auch sehr viel zurück. Dankbarkeit oder auch, dass man zum Beispiel von ihnen lernt, wie sie ihr Leben gemeistert haben. Das gibt immer so eine Horizonterweiterung.
Der ökumenische Hospizdienst im Rheingau hat kürzlich 10 neue Hospizhelferinnen in ihren Dienst eingeführt. Ehrenamtlich begleiten und betreuen sie schwerkranke und sterbende Menschen. HR-Info-Reporterin Birgitta Söhling beschrieb uns deren Aufgabe.
HR-Info. Himmel und Erde.
In der Passionszeit, da bereiten sich Christen auf das große Drama der Gefangennahme und Hinrichtung des Jesus von Nazareth vor. Aber was damals vor mehr als 2000 Jahren in Jerusalem eigentlich alles passiert ist, das ist heute vielen Kindern und Jugendlichen vor allem eher fremd. In Fulda kann man jetzt bei einer besonderen Führung die Passionsgeschichte mit allen Sinnen erleben, also sehen, hören, schmecken und riechen.
Vor der Kulisse der Stadt Jerusalem darf sich jedes Kind einen Palmwedel nehmen, um Jesus bei seinem Einzug in die Stadt zu begrüßen, wie die Menschen vor mehr als 2000 Jahren. Es ertönt eine Art Hörspiel.
Er kommt! Jesus kommt!
Wo? Wo ist er?
Da vorne auf dem Esel!
Lass mich auch vor! Ich will ihn sehen! Jesus, bitte segne mich!
Im nächsten Raum ist ein langer Tisch für das Abendmahl gedeckt. Jeder Besucher bekommt ein Stück Brot und einen Schluck roten Traubensaft. Im Garten Gethsemane, wo Judas Jesus verrät, bibbern die Besucher in der dunklen und kühlen Nacht. Kurz darauf hören sie, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Am Anfang der Zeitreise hatte die Wegbegleiterin Angelika Thiemann-Lotz jedem Kind einen kleinen, kantigen Basaltstein in die Hand gedrückt.
Dieser Stein, der steht für all das Schwere, was wir so in unserem Leben mit uns rumtragen. Vielleicht habt ihr euch gestritten mit jemandem oder ihr habt Ärger in der Schule. Da werdet ihr merken, wenn man so einen Stein in der Hand hat, das stört ganz schön, ne? Den will man am besten wieder loswerden.
Jetzt darf jedes Kind seinen Stein und damit seine Sorgen am Grab von Jesus ablegen. Dann gehen alle durch die leere Grabkammer. Der 9-jährige Theo fragt:
Wieso passieren heute eigentlich keine Wunder mehr?
Passieren auch noch Wunder. Ich habe schon Wunder erlebt, dass Menschen plötzlich wieder gesund waren, die vorher ganz, ganz krank waren. Oder dass Gott geholfen hat. Ich habe schon ganz viele Wunder erlebt.
Der nächste Raum wirkt tatsächlich wie ein Wunder. Es öffnet sich ein heller Ostergarten mit bunten Schmetterlingen und duftenden Blumen.
Ich fand es am schönsten, wo man durch den Tunnel in das Licht, wo Jesus auferstanden ist.
Also ich finde den Ostergarten hier
wo alles gemeinsam ist, hinter dem Grab, finde ich auch ganz schön.
Ich finde am schönsten, wo die Kinder und die Eltern gejubelt haben, wo Jesus gekommen ist und sich gefreut haben.
Wie alles hier aufgebaut ist und wie viel die Leute sich hier Mühe gegeben haben.
Die Passions- und Ostergeschichte mit allen Sinnen erleben, das kann man derzeit in Fulda bei der Benediktinischen Lebensgemeinschaft Geist und Sendung, und zwar noch bis zum 14. April. Die Führung dauert rund 40 Minuten und ist kostenlos, aber man sollte sich anmelden. Unsere Reporterin Petra Klostermann hat eine Kommunionkindergruppe aus Flieden im Kreis Fulda begleitet. Wenn Sie sich heute oder in den kommenden Tagen aufmachen zu einem kleinen Frühlingsspaziergang, dann kann es passieren, dass Ihnen aus dem einen oder anderen Garten ein herrliches Rosa entgegenstrahlt. Die Zierkirschen stehen ja in voller Blüte und die Magnolien kommen jetzt auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie diesen rosa Farbtupfer in der Landschaft sehr genießen werden nach den grauen Wintermonaten. Das Rosa und warum es so sehr die Seele beflügeln kann, ist heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. In Japan gehört zurzeit das Hamami-Gucken zu den wichtigsten Freizeitbeschäftigungen. Selbst bei strömendem Regen drängt es die Japaner hinaus, um die rosa Kirschblütenpracht zu genießen.
Einmal von links, einmal von rechts, zusammen, allein, aber immer mit der Kirschblüte im Hintergrund. Die Japanerinnen und Japaner fotografieren gerade wie die Weltmeister. Besonders beliebt ist das Viertel Nakameguro. Dort stehen die Kirschbäume, die übrigens keine Früchte tragen, direkt an einem Fluss. Romantik pur also. Vor allem für Megumi und Shigenobu.
Corona-no-naka-de.
Wir haben uns vor Corona kennengelernt, während Corona geheiratet und jetzt sind wir das erste Mal als verheiratetes Paar hier. Megumi hat sich zur Feier des Tages extra noch Glitter um die Augen gelegt, Gatte Shigenobu einen eleganten Anzug angezogen. Während Corona gab es ja so viele Regeln, die man einhalten musste. Aber jetzt sieht man hier die Leute wieder lachen, essen, trinken, spazieren. Das ist ein gutes Gefühl. Freuen sich die beiden. Andere können, obwohl erst nachmittags um 4, schon jetzt nicht mehr den Plastikbecher halten. Wohl eher ein bisschen zu viel ins Glas statt auf die Blüten geschaut. Oder zu viel auf die im Glas. Denn zum Hanami gehören traditionell auch die passenden Getränke. Zum Beispiel mit einer Erdbeere drin. Oder das, was Masashi verkauft. Schwarze Johannisbeeren mit Grapefruit, das sieht dann aus wie Kirschblüte und ist dieses Jahr der Drink zum Hanami. Mit einem Schuss Shampoos oder auch Jägermeister. Masashi freut sich, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Das gab es die ganze Zeit während der Pandemie nicht. Auch das mit den schönen Lampions. Und es ist wesentlich lebendiger geworden. Allerdings würde viel, viel weniger Alkohol als früher getrunken werden. Misai ist mit ihrer Mutter zum Hanami gekommen. Ich war schon lange nicht mehr hier und tatsächlich ist es ein Gefühl der Erleichterung, der Entspannung, wieder hier zu sein. Ich bin glücklich. Tim ist extra zur Kirschblüte nach Japan gekommen. Der Münchner hat als Kind in der Nähe gewohnt und ist jetzt zum ersten Mal nach 23 Jahren zurückgekehrt und hingerissen.
Wunderschön. Also ich glaube, wenn es dunkel wird und die Laternen dann ein bisschen leuchten, dann wird es noch mal schöner.
Er hat auf jeden Fall jetzt schon Spaß.
Ja, die Leute sind alle super glücklich. Jede Person fotografiert jede dritte Blüte. So, dementsprechend, also man merkt, dass es ein wichtiger Bestandteil dieser Stadt ist.
Hingerissen von der rosa Pracht der Kirschblüten. Das sind Einwohner und Touristen derzeit in Japans Hauptstadt Tokio, wie uns unsere Korrespondentin Katrin Erdmann berichtete. Um die Farbe Rosa dreht sich das Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Rosa ist ja eine leichte Farbe, fast wie ein Duft. Und wo dann die Kirschblüte gefeiert wird, da verbindet sich eigentlich alles: Farbe, Duft und Leichtigkeit. Und man könnte meinen, kirchlicherseits passt das gerade nicht jetzt zur christlichen Passionszeit. Aber jetzt, gerade in diesen Wochen, hält das Rosa auch Einzug hinter Kirchenmauern. Allerdings eben im Frühling nur an einem Tag. An dem tragen die Priester im Gottesdienst Rosa. Frage deshalb an den Kollegen Klaus Hofmeister: Was steckt denn hinter dieser Farbwahl?
Allerhand würde ich sagen, denn die Farben der Gewänder, die die Priester tragen, die sind hochsymbolisch. Die meisten Sonntage im Jahr tragen Priester grüne Gewänder. Grün ist ja die Hoffnung, das ist sozusagen die Alltagsfarbe. Weiß oder Gold kommen bei Hochfesten wie Weihnachten oder Ostern zum Einsatz. Rot wird getragen, wenn Blut im Spiel ist, also bei Märtyrer-Gedenkfesten oder aber auch zu Karfreitag. Und violette Gewänder prägen den stillen und liturgisch eher ernsten Advent und dann eben die strenge Fastenzeit, wo es ja um Selbstbesinnung, um Umkehr, um Gebet und Fasten geht. Und genau diese beiden violetten, also ernsten Zeiten, die werden jeweils einmal durch das fröhlichere Rosa unterbrochen. Da wird für einen Sonntag das ernste Violett sozusagen aufgehellt. Schon ein bisschen mit dem Weiß von Ostern oder Weihnachten. Das ist ja dann die liturgische Farbe. Und das passiert genau in der Mitte, am vierten Sonntag der Fastenzeit, dem sogenannten Mitfasten, das war letzte Woche, oder am dritten Advent, also in der Mitte der Adventszeit. Der rosa Sonntag markiert dann sozusagen das Bergfest. Also Leute, Ostern naht. Und wenn euch das Fasten schwerfällt, die Hälfte ist geschafft. Das ist das Signal. Oder auch als Signal der Vorfreude für Kinder. Weihnachten naht, jetzt nur noch 2 Wochen und das Warten aufs Christkind hat ein Ende. Entsprechend heißen die rosa Sonntage auch Letare und Gaudete mit dem lateinischen Namen. Zu Deutsch einfach, freut euch.
Im Kleiderschrank der Priester, da gibt es also auch das rosa Messgewand. Nur 2-mal im Jahr kommt es zum Einsatz. Zum Beispiel war das am vergangenen Sonntag der Fall. Klaus Hofmeister hat's erklärt. Die Farbe rosa und wie sie auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden wirkt, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Eine Welt in Rosa, die kann man erleben dort, wo jetzt die Zierkirschen blühen. Und auch sonst, der Frühling kleidet die Welt ja wirklich mit einmal in ein Farbenkleid. Man muss dann gar nicht die rosarote Brille aufsetzen, um das Leben schön zu finden. Wobei, der Blick, mit dem wir auf das Leben und auch gerade auf unsere Probleme schauen, der ist schon wichtig. Wie wir uns fühlen, ist auch eine Sache der Perspektive. Und der richtige Blick auf das Leben ist ein großer Teil unserer Lebenskunst. Ilona Bürgel ist Psychologin und Buchautorin. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihr gesprochen.
Sie empfehlen für mehr Lebensfreude, dass wir positive Gedanken haben. Können wir unsere Welt selber freundlicher machen, also durch die rosarote Brille sehen?
Ich würde das ein bisschen anders formulieren. Die Welt ist freundlich, wir gucken nur nicht hin, weil unsere Gedanken uns so oft verführen, auf die Sorgen, auf die Schwierigkeiten und Probleme zu schauen. Das heißt, ich würde dafür plädieren, die nicht freundlicher zu machen, sondern zu sehen, wie viele freundliche Seiten sie wirklich hat.
Das heißt, wir gewöhnen uns an, öfters mal diese rosarote Brille aufzusetzen?
Sehr, sehr gerne. Denn wir wissen ja zum Beispiel auch, wenn wir helle, freundliche Farben tragen, dann macht das was mit uns, dann fühlen wir uns wohler. Und unsere Gedanken beeinflussen ja auch direkt, wie wir uns fühlen. Also können wir da wirklich auch steuern, ob das ein guter oder ein nicht so guter Tag wird.
Wo ist denn der Unterschied zwischen positivem Denken und der rosaroten Brille, die ja auch nicht immer nur was Positives hat?
Ja, da steckt ja so ein bisschen drin, sich auch Sachen schön zu reden oder zu sehen. Deshalb wäre ich dafür zu sagen, authentisches, positives Denken. Und das meint wirklich eine Grundhaltung, durch das Leben zu gehen und zu sagen, ich möchte sehen, was es Gutes und Schönes und Wertvolles gibt.
Geben Sie einen Tipp, wie geht das, wenn man es gerade nicht hinkriegt?
Man kann seine Aufmerksamkeit richten und es gibt so Übungen, da kann man aufschreiben, wofür man dankbar ist oder kleine Freuden, die man am Tag erlebt hat. Und wenn man das zum Beispiel jeden Abend macht und das dauert nur 2-3 Minuten, dann gewöhnt sich das Gehirn daran, wirklich auch mehr Freundliches und Positives wahrzunehmen.
Das ist ja schon mal sehr spannend. Wenn wir das bisher noch nicht gemacht haben, neigen wir denn dazu, die Welt schön zu färben?
Ich glaube, wir färben sie eher dunkel, weil unser Gehirn so eine Tendenz hat, das ist so ein ganz alter Überlebensmechanismus von uns Menschen, sich bevorzugt auf die Katastrophen zu konzentrieren. Man sagt dazu auch das katastrophische Gehirn, weil wir natürlich wissen mussten, wo lauert der Tiger, damit wir überleben und er uns nicht frisst. Und das hat das Gehirn immer noch drauf. Also deshalb wühlt es uns auch viel mehr auf, wenn wir etwas Unangenehmes erleben. Deshalb beschäftigen wir uns damit länger, als wenn wir etwas Positives erleben.
Aber
rosa ist doch viel schöner als grau. Warum machen wir sie denn dann grauer, als sie ist?
Weil das ein Automatismus ist und wir oder uns keiner beigebracht hat, so muss man das vielleicht sagen, dass wir unsere Gedanken steuern können. Also wir können ja entscheiden, wie oft ich mich darüber ärgere, dass der Nachbar nicht gegrüßt hat, statt zu sagen, okay, hat er heute einen schlechten Tag gehabt, dafür war aber die Bäckerin so super freundlich. Das ist etwas, was wir selbst steuern können, nur machen wir das nicht oft genug.
Aber wir fangen heute damit an.
Wir fangen unbedingt heute damit an, weil zum Beispiel Sonntag ist.
Positiv denken, aber realistisch und ohne rosa Brille. Ilona Bürgel, Buchautorin und Psychologin, Daniela Baumeister hat mit ihr gesprochen. Eine Welt in Rosa, das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Eine Empfehlung, mit den rosa Farbtupfern in der Landschaft den Frühling zu feiern und sich was Gutes zu tun. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und empfehlen möchte ich Ihnen auch den Newsletter der Redaktion. Alle 2 Wochen frisch mit Hinweisen zu Themen aus Religion und Kirche in den Programmen des hr. Ganz einfach abonnieren bei uns im Netz bei hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.